Franz Schubert heißt hier dieser Gänsehautfabrikant. Oder stimmt das so vielleicht gar nicht? Ja, er hat die Musik komponiert, aber hör- und erfahrbar wird sie schließlich erst, wenn sie auch gespielt wird. Es könnte also schon sein, dass es die Ausführenden sind, die dafür sorgen, dass sich Haare an Armen und Beinen aufstellen oder dass bisweilen auch ein Schauer den Rücken hinunterfährt. Im Fall von Schubert ist das ganz eindeutig L'Orfeo Barockorchester und Michi Geig. Und wie machst du das, wollte ich von Michi Geig wissen. Wie dirigiert man Gänsehaut?
Philipp Emanuel Bach gibt uns hier die beste und schönste Anweisung. Aus der Seele muss man spielen und man muss selbst berührt sein, um andere zu berühren.
Gänsehaut tritt häufig bei Kälte auf. Das war einst für unsere sehr behaarten Vorfahren vor 350.000 Jahren ganz praktisch, denn die aufgerichteten Körperhaare wirkten wie ein wärmendes Luftpolster und schützten so ihren Körper. Zu vergleichen etwa mit einem Pelzmantel, sagt Eckhard Altenmüller. Er ist Hirnforscher und Professor für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover. Und Gänsehaut ist eines seiner Forschungsgebiete. Aber nicht nur Kälte stellt uns die Haare auf, sondern auch äußerliche Reize wie Berührungen oder starke Gefühle, Angst oder Ekel zum Beispiel. Und was ist mit der Musik? Hören wir Musik, verfolgt der Schall ein und denselben Signalweg. Er dringt durch Ohr und Innenohr ein, trifft schließlich auf den Hörnerv und gelangt von dort aus direkt ins Hirn, welches die Signale in Töne verwandelt. Sobald irgendwo Musik zu hören ist, beginnt das Gehirn, die emotionale Bedeutung aus den akustischen Signalen zu erkennen. Und das kann es, weil es in unserem Langzeitgedächtnis eine Art Sonderspeicher gibt, das sogenannte episodische Gedächtnis. Dort sind bei den abgespeicherten Melodien auch eine ganze Menge Zusatzinformationen dabei. Wie waren die Gefühle im Moment, als mich diese Musik erreichte? Wie war die Stimmung? Wie war der ganze Kontext? Und so entstehen Verbindungen zwischen Melodien und Erinnerungen. Erklingt die Musik, ist alles wieder da, inklusive die Gänsehaut. Bei mir zum Beispiel hier bei Telemann, wenn Karin van Heerden und L'Orfeo zum Steinerweichen spielen. Ein Stück weit ist es also immer auch individuell, ob und wie sehr eine Musik zu rühren vermag. Aber nicht nur. Musik hören hat ja immer auch mit Erwartung zu tun. Man kennt das Stück, man weiß, wie es weitergeht. Und selbst wenn man es nicht kennt, hat man doch so viel vom klassisch-westeuropäischen Kanon in der DNA, dass man ahnt, wo etwa der Hase langlaufen wird. Ja, und dann kommt's. Die Erwartung wird aufgebaut und erfüllt und unser Hirn schüttet im großen Stil Hormone aus. Belohnungshormone und Glückshormone. Wir sind emotional befriedigt. Worauf wir eben mit Gänsehaut reagieren oder mit dem Schauer den Rücken hinunter oder manchmal auch mit Tränen in den Augen. Nun gibt es aber auch Komponisten, die gerne mit der Erwartung spielen, eine Musik auf X aufgleisen und dann aber die Abzweigung Y nehmen. Eckhard Altenmüller nennt es die Erwartung und ihre intelligente Enttäuschung. Also keine negativen Gefühle, kein Frust, wenn es anders kommt als erwartet. Im Gegenteil, Staunen, Lachen und Gänsehaut können die Reaktionen sein. Hier, meine ich, sorgen beide für wohlige Überraschung, Mozart und L'Orfeo im dritten Satz dieses F-Dur-Divertimento. Neben der erfüllten und der unerfüllten Erwartung sowie der persönlichen Erinnerung versuchen Eckhard Altenmüller und sein Team aber auch herauszufinden, ob sich denn so etwas wie konkrete musikalische Gänsehautparameter herausdestillieren lassen. Und? Hat's funktioniert? Haben sich die Haare aufgestellt, als die Sopranistin Emma Kirkby mit der langen, langen Note eingesetzt hat? Am leichtesten, so Eckhard Altenmüller, erzeugt die menschliche Stimme eine Gänsehaut. Ob schon bis anhin noch kein Universalrezept für das wohlige Kribbeln gefunden wurde, weiß man doch, dass es neben der Stimme auch ein paar Instrumente gibt, die starke emotionale Regungen hervorrufen können. Jene nämlich, die der menschlichen Stimme ähneln, Bratsche zum Beispiel und natürlich das Cello. Weitere körperliche Reaktionen auf die SEMS, die sogenannten Strong Experiences of Music, sind neben der Gänsehaut auch erhöhter Herzschlag und Rückenschauer. Zum Beispiel bei einem plötzlichen Wechsel in der Dynamik. In einer groß angelegten Gänsehautuntersuchung an der Hochschule für Musik in Hannover fand man heraus, dass auch Crescendi und Melodien, die aufsteigen und zielsicher auf einen Höhepunkt zusteuern, Reaktionen provozieren. Die Herzschlagrate der beiden Probanden und Probandinnen stieg im Durchschnitt um 4 Sekunden an, vor dem großen Erschauern. Auf Überraschungseffekte wie zum Beispiel unerwartete Wendungen reagieren wir ebenso wie auf sehr laute oder sehr dissonante Klänge. Aber auch harmonische Bewegungen, Akkordfolgen wie diese Quintfallsequenzen von Ignaz Holzbauer stellen uns die Haare auf. Thank you. kommen wir zum Schluss doch noch zu Theodor W. Adorno. Der Philosoph hielt 1965 einen langen Vortrag im Hessischen Rundfunk und sprach über schöne Stellen in der Musik. Natürlich würde Adorno nie von so etwas Trivialem wie der Gänsehaut sprechen. Nichtsdestotrotz sind für ihn schöne Stellen solche, die nicht nur besonders gefallen, sondern die auch berühren. Stellen, die durch nichts anderes ersetzbar sind und in die man sich ohne Vorbehalt verliert. Immerhin. Ich habe ihn mir angehört, diesen Vortrag. Ich habe ihn auch gelesen, so gut es eben ging. Habe seine Geringschätzung von Tschaikowski und Rachmaninow überlesen und versucht, seine Verachtung für Unterhaltungsmusik zu ignorieren. Aber wo er recht hat, hat er recht. Schöne Stellen, sagt Adorno, muss man sich verdienen, indem man sich auch das Vorher und das Nachher klaglos und aufmerksam anhört. Hier bei Rameau, als wäre er beim Komponieren den diversen Gänsehautrezepturen gefolgt, finden wir so ziemlich alles beisammen. Die tiefen Instrumente, das Crescendo, die sequenzierten Harmonien, der heftige dynamische Wechsel und sogar ans Davor und ans Danach hat Rameau gedacht, als er 1733 in seiner ersten Oper dieses klitzekleine Ritornell komponierte.